Philosophie, eine Einführung. Vorlesung gehalten von Prof. Dr. Volker Friedrich. Sie hören aus der vierten Folge mit dem Titel »Und noch mehr Vorsokratik, elementar und sophistisch« das dritte Kapitel »Die Wahnvorstellungen der Sterblichen«. Sogar eine absurde Theorie ist immer besser als keine. Dieser Satz könnte gleichsam zum Wahlspruch der Philosophie und ebenso der Wissenschaft insgesamt erhoben werden. Und wenn man es genau nimmt, passt er sogar auf unser gesamtes Leben. Im Altgriechischen umfasste das Wort Theoria eine Reihe von Bedeutungen, zum Beispiel Anschauen, Betrachtung, wissenschaftliche Untersuchung. All das wird manchmal zusammengefasst in dem etwas vergessenen Wort der Wesensschau. Erst wenn die erfolgt war, also eine Sache tief verstanden worden war, hatte man einen angemessenen und klugen Maßstab für das eigene Handeln, für die Praxis. Komisch, dass viele Menschen vor der Beschäftigung mit Theorie zurückschrecken. Und komisch, dass Menschen sogar in akademischen Kreisen und an Hochschulen damit herabgesetzt werden, dass gesagt wird, das ist ja eine Theoretikerin. Verehrte Damen, werte Herren, geschätzte Zuhörerschaft, schlagen wir das dritte Kapitel der vierten Vorlesung auf, das die Überschrift trägt, »Die Wahnvorstellungen der Sterblichen«. Und wenn Sie mir nun sagen könnten, wie ich nach diesem Einstieg eine Überleitung hinbekomme zu den Vorsokratikern, die in diesem Kapitel auftauchen, bin ich Ihnen verbunden. Aber vielleicht mache ich es so und sage Ihnen, Sie werden schon merken, dass es da einen Zusammenhang gibt. Zum Beispiel mit den Ideen des Parmenides, mit dem wir uns zuerst befassen. Seine Lebensdaten werden abweichend überliefert. Vermutlich ist er im ausgehenden 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gegen 515 vor Christus in Unteritalien in Elea geboren. Er ist, viel mehr als Xenophanes, der Begründer der philosophischen Schule von Elea. Ausgrabungsfunde in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts legten dort Porträthermen frei, also Pfeiler mit Büsten. Eine dieser Büsten zeigte Parmenides, so legt das eine Inschrift nahe, und diese Büste gehörte zu einer Gruppe, auf der Ärzte abgebildet sind. So lässt sich schlussfolgern, dass Parmenides Arzt war. Parmenides hat seine Lehre in einem langen Gedicht festgehalten, das drei Teile umfasst. Der Titel lautete »Über die Natur«. Und so waren, wie Sie, verehrte Hörer, womöglich wahrgenommen haben, viele Schriften der alten Philosophen betitelt. Angesichts der seither veröffentlichten Schriften und Bücher dürfen wir es als Fortschritt ansehen, dass Buchtitel zu größerer Varianz gefunden haben, wie ja gemeinhin ein höherer Grad an Differenziertheit der Orientierung beizutragen vermag. Der erste Teil von Parmenides Lehrgedicht ist vollständig erhalten. Dieser Teil wird Proömium genannt. In der Rhetorik ist das die Vorrede. In einem antiken Gedicht ist ein Proömium eine festliche Hymne an die Götter, die vorangestellt wird. Der zweite Teil des parmenidischen Lehrgedichtes ist überwiegend erhalten. In ihm geht es um den ersten Weg, auf dem man zur Wahrheit, Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit gelangt, zur Aletheia. Der dritte Teil des Lehrgedichtes, der nur über Zitate in Teilen erhalten ist, handelt vom zweiten Weg, auf dem man zu den Meinungen, den Doxai, gelangt, den Meinungen der Sterblichen, in denen kein wahrer Beweis ist, also auf die Irrwege, die die Menschen so gern einschlagen. Im ersten Teil, dem Proömium, erzählt Parmenides, dass er in einem von Rössern gezogenen Wagen dem Tor entgegengefahren sei, durch das die Pfade von Tag und Nacht gehen. Und nachdem er dieses von Dike, der Göttin der Gerechtigkeit, bewachte Tor passierte, von einer weiteren, einer namenlosen Göttin, freundlich begrüßt worden sei. Der Weg, den er genommen habe, erklärt ihm diese Göttin, liege weit ab von den Pfaden der Menschen, aber ihn hätten kein böses Geschick, sondern Recht und Gerechtigkeit geleitet. Und darum, so sagte die Göttin zu Parmenides, sollst du auch alles erfahren, der wohlgerundeten Wahrheit unerschütterliches Herz, wie auch die Wahnvorstellung der Sterblichen, denen keine wahre Überzeugungskraft innewohnt. Darum sollst du auch davon Kunde erhalten, wie man, wenn man alles allseitig durchforschte, das, was den Menschen zu sein scheint, prüfen muss. Was erfährt Parmenides also von der Göttin? Es gibt zwei Wege für unser Erkenntnisstreben. Der eine führt zur Wahrheit, der andere zu falschen Vorstellungen. Der zweite Weg, der zu falschen Vorstellungen führt, soll Parmenides auch dargelegt werden, gleichsam um einem umfassenden Forschungsinteresse zu genügen und ein vollständiges Bild zu zeichnen. Doch vor dem zweiten Weg warnt diese Göttin. Aber du halte von diesem Wege der Forschung dein Denken fern und lass dich nicht durch die viel erfahrene Gewohnheit auf diesen Weg drängen, dein Auge, das Ziellose, dein Gehör, das Brausende und deine Zunge zu gebrauchen. Lass allein die Vernunft die Entscheidung fällen in der viel umstrittenen Frage, die ich dir vorlege. So bleibt dir nur noch Mut zu einem Wege. Literarisch wendet Parmenides einen altbewährten Trick an. Die Wahrheit verkündet nicht der Autor, sondern sie wird ihm verkündet, er berichtet nur darüber. Die Glaubwürdigkeit dieser Verkündigung ist umso höher, umso größer die Autorität ist, die sie verkündet. Welche Autorität könnte größer sein als die einer Göttin? Dann ist diese Verkündigung nicht mehr zu hinterfragen, sie lässt sich nicht kritisieren. Eigentümlich an diesem Konstrukt ist allerdings, dass die Göttin ihre Wahrheit an die Vernunft knüpft, also an die Instanz der Kritik, und ihre eigene Offenbarung kritisch prüft, mit den Mitteln des ersten Weges. Diese Göttin will Parmenides den Weg der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit, der Aletheia weisen, den ersten zu bevorzugenden Weg, den Weg der Vernunft. Der andere, der zweite Weg, ist der der Meinung, der Doxa. Die entsteht, wenn wir unserer Sinneswahrnehmung, unserem Sehsinn, unserem Gehör, unserem Geschmackssinn vertrauen. Das dürfte ein Gedanke sein, der die meisten von uns irritiert. Wir verlassen uns doch nur allzu gern auf unseren Wahrnehmungsapparat, sammeln fleißig empirische Daten, visuell, akustisch erschließen wir uns die Welt. Was sollte daran falsch sein? Eine ganze Menge. Können wir uns wirklich auf unsere Sinnesorgane verlassen? Wie oft schon hat uns unser Sehsinn getäuscht, hat uns vorgegaukelt, in Wolken sein Gesichter zu sehen, der Schatten eines Baumes sei ein lauerndes, wildes Tier. Unser Hörsinn hat uns in dem Ächzen eines Astes das drohende Knurren einer Bestie erkennen lassen. Oder denken wir an Vexierbilder, deren Doppelbilder wir nie gleichzeitig sehen können. Unsere Wahrnehmung schwankt, wenn wir das doppelte Spiel erkannt haben, stets zwischen zwei Bildern hin und her und kann nicht anders, als sich für die eine oder die andere Interpretation zu entscheiden. In manchen Quellen steht geschrieben, Parmenides habe als junger Mensch Xenophanes gehört, er sei gar sein Schüler gewesen. Xenophanes lehrte, wie irrtumsanfällig unsere Welterklärungen sind, dass wir nur vermuten, wähnen können. Nehmen wir einmal an, Parmenides wäre tatsächlich Xenophanes Schüler gewesen oder habe an dessen Philosophie angeknüpft. Dann könnte Parmenides Skepsis gegenüber unserer Sinneswahrnehmung hervorgerufen worden sein durch Xenophanes Skepsis gegenüber unseren Gewissheits- und Wahrheitsansprüchen. Solange wir uns auf unsere Sinne verlassen, sind wir verlassen. Unsere Sinne sind unscharf, sie können uns täuschen. Folgen wir ihrem Pfad, dann bringen wir lediglich Meinungen hervor, aber kein Wissen, keine Wahrheit. Wollen wir indes Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Wissen erlangen, so müssen wir unseren Sinnen misstrauen und stattdessen auf die Vernunft setzen und durch folgerichtiges, logisches Denken ableiten, was sich über die Welt sagen lässt. Genau so geht Parmenides vor und schafft damit zweierlei. Er entwickelt aus der Vernunft eine Ontologie, also eine Lehre vom Seienden, und er plädiert gleichzeitig für eine Logik, die das nüchterne Denkkalkül als Methode etabliert. Wie geht er dabei vor? Er greift zu dem Verfahren des indirekten Beweises, das die Falschheit der Thesen belegt, die zu den eigenen im Gegensatz stehen. So schaut Parmenides sich an, was Naturphilosophen wie Thales oder Anaximander oder Anaximenes in ihren Denkweisen eint. Sie haben nach empirischen Ursachen geforscht. Diese Ursachen sahen sie jeweils in einem Seienden, dass sie aber nur denken konnten, weil sie sein Gegenteil mitdachten, also ein Nichtseiendes. Sehen wir in dem einen Element die Arche, negieren wir das andere. Wir entwerfen eine Position und setzen damit ihre Negation voraus. Das aber, so Parmenides, sei ein Denkfehler. Das Nichtseiende kann nicht sein. Sagte man, das Nichtseiende ist, oder das Nichtseiende ist dies oder jenes, dann schreibt man ihm durch das Wörtchen ist etwas zu, das dem Seienden zukommt. Dem Nichtseienden kann aber nicht zukommen, was Kennzeichen des Seienden ist. Im Grunde entwickelt Parmenides mit seinem indirekten Beweis eine semantische Argumentation zur Bedeutung des Wortes Sein. Wollen wir zutreffende Aussagen über die Welt und ihre Objekte, also über irgendein Seiendes aussprechen, dann setzen wir voraus, dass es ist, dass es existiert. Parmenides setzte das Verb Sein mit Existenz gleich und stellt fest, denn das Nichtseiende kannst du weder erkennen, denn das ist unmöglich, noch aussprechen. Aus all dem folgt für Parmenides, dass es nur Seiendes geben kann. Und zu sein ist das Attribut, das allem Seienden zukommt, das eint alles Seiende. Darin wiederum liegt die Einheit des gesamten Seins, seine Ganzheit, Gleichförmigkeit, Ewigkeit, Unbeweglichkeit, seine vollkommene Ausgewogenheit, die Parmenides mit der Gestalt einer Kugel vergleicht. Heraklit hat mit seinem Alles fließt, Pantarei, die Idee der Bewegung als Grundprinzip etabliert, also steten Wandel, die fortwährende Veränderung. Parmenides stellt das auf den Kopf. Alles ruht, alles ist eins, henta panta, verändert sich nie und ruht gleichsam in sich. Mit seiner Theorie ist Parmenides ein Monist, so werden Denker genannt, die von einem Grundprinzip für die Existenz des Seins und der Wirklichkeit ausgehen. Aber gerade Parmenides' Überlegungen über das Seiende und das Nichtseiende, das nicht sein kann, sind abstrakte und vertrackte Gedanken, die uns an die Grenzen unseres Denkens und unserer Sprache führen. Die Philosophen haben sich in der Folge von Parmenides immer wieder mit ontologischen, metaphysischen Fragen herumgeschlagen, was das Seiende zum Seienden mache und was das Nichtseiende denn sei und was das Nichts. Tja, genau so kann man eben nicht über das Nichtseiende sprechen. Es ist ja nicht. Martin Heidegger wird lange nach Parmenides das sprachlich aufzulösen versuchen, indem er sagt, das Nichts nichtet. Er führt also ein Kunstwort ein, das Verb nichten, um zum Ausdruck zu bringen, dass man über das Nichts und das Nichtseiende nicht mit der Sprache des Seins und des Seienden sprechen kann. Ludwig Wittgenstein hingegen wird seinen Tractatus Logico-Philosophicus, seine logisch-philosophische Abhandlung, enden lassen mit dem ernüchternden Satz, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. So oder so, Parmenides hat auf die Philosophen einen satten Langzeiteffekt. Nicht, weil seine Überlegungen uns stichhaltig erscheinen, wohl aber, weil er eine Tür zu Fragen aufgestoßen hat, wie in welchem Verhältnis sich Denken und Sprache zueinander befinden und in welchem Verhältnis sich Denken und Sprache zur Wirklichkeit befinden. Dieser Effekt auf die Philosophen war bereits bei seinen antiken Nachfolgern zu vermerken. Im Neuen Pauli wird denn auch geschrieben, Parmenides Einfluss auf die spätere Entwicklung der griechischen Philosophie ist kaum zu überschätzen. Platon wird einen seiner Dialoge über Parmenides schreiben. Aristoteles sieht in Parmenides den ersten Denker der Einheit. Der junge Sokrates soll ihm begegnet und tief von ihm beeindruckt gewesen sein. In besagten Dialog legt Platon dem Sokrates diese Worte in den Mund. Parmenides aber scheint mir, um mit Homer zu sprechen, ehrwürdig zu sein und zugleich ehrfurchterregend. Denn ich traf mit diesem Mann zusammen, als ich sehr jung und er sehr alt war. Und er schien mir eine ganz vorzügliche Tiefe zu besitzen. Deshalb fürchte ich, dass wir seine Worte nicht verstehen. Und noch mehr, dass wir hinter seinen Gedanken zurückbleiben. Bertrand Russell würdigte Parmenides Leistung kritisch. Historisch bedeutend ist Parmenides nur geworden durch die von ihm erfundene Form des metaphysischen Beweises, der in dieser oder jener Gestalt bei den meisten späteren Metaphysikern bis einschließlich Hegel zu finden ist. Er wird häufig der Erfinder der Logik genannt. In Wirklichkeit erfand er jedoch eine auf Logik beruhende Metaphysik. Das kann man so sehen. Aber auch das wäre ja schon ein wesentlicher Impuls für die Philosophie. Neuere Forschung, ja, sie gibt es auch in der Archäologie und Geschichte, in der Altphilologie und der Philosophie. Neuere Forschungen deuten die interpretationsbedürftigen Texte des Parmenides in neuen Varianten, sehen sein Lehrgedicht als einen esoterischen Text, der sich an einen kleinen Kreis Eingeweihter wandte, um sie zu bestärken. In diesen Deutungen streitet Parmenides nicht für die Einheit des Seins und gegen die Vielheit des Seienden, sondern dafür, dass genau das entscheidende Merkmal alles Seienden ist, dass es ist. Für Kenner sind das spannende Neuinterpretationen. Dem Laien gegenüber sollte noch erwähnt werden, dass Parmenides der Erste war, der die Erde als Kugel beschrieb und sie für den Mittelpunkt des Alls hielt. Auf die Kugelgestalt der Erde führte er ihre unterschiedlichen Klimazonen zurück. Nach manchen Quellen erkannte er, dass Morgen- und Abendstern identisch sind, nämlich als Venus. Und er beschrieb als Erster das Mondlicht als Widerschein des Sonnenlichtes. Bertrand Russell weist in seiner Kritik an Parmenides nach, dass dieser, wie so viele Metaphysiker nach ihm, in Fallen geraten ist, die Sprache selbst uns stellt. Parmenides habe angenommen, unsere Begriffe wie Sein hätten eine fixe Bedeutung. Stattdessen, so Russell, haben doch zwei Leute, die das gleiche Wort verwenden, nie genau die gleiche Vorstellung davon. Russell führte seine Kritik mit der gedanklichen Schärfe aus, die der analytischen Philosophie des 20. Jahrhunderts innewohnt. Und allein schon deshalb lohnt es sich, in Russells Philosophie des Abendlandes zu schauen. Russell hält über Parmenides und über ihn hinaus fest: Diese ganze Argumentierung beweist, wie leicht sich metaphysische Schlüsse aus der Sprache ziehen lassen und dass Trugschlüsse dieser Art nur zu vermeiden sind, wenn die Sprache logisch und psychologisch eingehender studiert wird, als es die meisten Metaphysiker getan haben. Parmenides Idee der Unbeweglichkeit und Veränderungslosigkeit widerspricht vollkommen unserer Alltagserfahrung. Was selbstverständlich auch seinen Zeitgenossen nicht entging, seine Theorie hat immer wieder für Unverständnis und Kopfschütteln, Kritik und Spott gesorgt. Der bedeutendste Schüler des Parmenides war Zenon aus Elea. Und einen besseren Verfechter und Verteidiger seiner Ideen hätte sich Parmenides nicht wünschen können. Zenon wurde um 490 vor Christus geboren und wurde etwa 60 Jahre alt. Der Staatsmann Perikles soll seine Vorlesung in Athen gehört haben. Und in der Stadt war man wohl bass erstaunt, wie dieser Zenon die Argumente seiner Kontrahenten in der Luft zerpflückte. Wir dürfen ihn nicht verwechseln mit seinem rund 200 Jahre später wirkenden Namensvetter Zenon von Kition, der die Schule der Stoa, der Stoiker, begründete. Sollte bei Ihnen, werte Hörer, diese Namensgleichheit zwischen Zenon aus Elea und Zenon von Kition Verwirrung stiften, dann darf ich Ihnen empfehlen, die Angelegenheit entweder sportlich zu nehmen oder stoisch. Zenon aus Elea jedenfalls war ob seines Scharfsinnes geradezu berüchtigt und entwickelte die bei Parmenides noch erst in ihren Anfängen auftauchende Methode des indirekten Beweises zu einer eigenständigen Methode in der Argumentation weiter, zur Dialektik. Sokrates wird sich bei Zenon so einiges abgucken. Zenon jedenfalls nimmt sich die Kritiker seines Meisters Parmenides zur Brust, die mit dem Verweis auf die Empirie die Theorie der Veränderungslosigkeit attackieren und lächerlich machen wollen. Zenon dreht den Spieß um und versucht mittels des indirekten Beweisverfahrens zu zeigen, dass Ideen der Vielheit, der Veränderung und der Bewegung in Paradoxien und Aporien münden, also in unauflösbaren inneren Widersprüchen in der Argumentation. Zwei berühmte Beispiele für Zenons spitzfindige Argumentationen greifen wir auf, man sollte sie einfach kennen. Da wäre die Paradoxie des abgeschossenen Pfeiles, mit der Zenon zeigen will, dass Bewegung eine Illusion ist, die uns von unseren Sinnen vorgegaukelt wird. Der Pfeil ist in jedem Moment seines Fluges an einem bestimmten Ort. Den Ablauf seines Fluges kann man in Zeitpunkte zerlegen, so fein man eben mag. Zu jedem bestimmten Zeitpunkt ist der fliegende Pfeil somit an einem bestimmbaren Ort. Ein Ort ist aber nicht in Bewegung, also ist es der Pfeil auch nicht. Das andere berühmte Paradoxon erzählt von dem Wettlauf zwischen der langsamen Schildkröte und dem schnellen Achilles. Sie wissen schon, das ist der, nach dem Ihre Verse benannt ist. Natürlich muss ich Ihnen über Achilles nicht sagen, dass er zu den Helden zählte, die um Troja kämpften. Schließlich haben Sie Ihren Homer gelesen. Und natürlich wissen Sie auch, dass Achilleus ein Urenkel des Göttervaters Zeus war, was angesichts der Tatsache, dass Zeus gerne zeugte, nicht ganz so gewichtig ist, wie man vermuten mag. Indes, wer von uns darf sich schon als Zeus-Urenkel bezeichnen? Wie auch immer, solch ein Held ist flink und großzügig. Deshalb lässt er in besagtem Wettlauf der Schildkröte einen Vorsprung. Beide laufen los, und es sollte dem schnellen Helden ein leichtes sein, die Schildkröte einzuholen. Zenon indes argumentiert so: Wenn Achilles den Startpunkt der Schildkröte erreicht hat, hat die Schildkröte schon wieder ein Stück Weg zurückgelegt. Achilles läuft weiter und erreicht den Punkt, den die Schildkröte vorher erreicht hatte. Indes ist sie auch wieder ein bisschen weiter gelaufen, sicher nicht die gleiche Wegstrecke wie Achilleus, aber sie läuft eben immer ein wenig weiter, sodass Achilles ihr zwar immer näher kommt, die Schildkröte aber nie erreicht oder überholt. Diese Paradoxien vom Pfeil und vom Wettlauf lassen sich mit Hilfe der Logik widerlegen. Und das wird Ihnen, verehrte Hörer, sicher eine leichte Übung sein. Aber wir müssen uns vorstellen, wie solch vertrackte Gedankengänge auf Menschen gewirkt haben müssen, die solch Vertracktheiten das erste Mal hörten. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass Zenon mit diesen Paradoxien zeigen wollte, dass sich die Argumentationen der Parmenides-Gegner in innere Widersprüche verfangen. Prüft man ihre Voraussetzungen, lassen sich diese Argumentationen ad absurdum führen. Und um Sie noch ein wenig zu überraschen, in der Quantenmechanik, die die Physiker, die Naturphilosophen seit dem 20. Jahrhundert umtreibt, wird über den Quanten-Zeno-Effekt nachgedacht, der in Anlehnung an das Pfeilparadoxon nach Zenon benannt wurde. Dabei soll der Zerfall von Atomen dadurch aufgehalten werden, dass man ihn beobachtet. Das kommt Ihnen absurd vor? Mir auch, aber das ist gemessen worden. Und das Gegenteil auch, nämlich dass der Zerfall sich durch häufigere Beobachtung eines Systems beschleunigt. Falls es Sie tröstet, der Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman soll konstatiert haben, niemand versteht die Quantenmechanik. Und jetzt geht es Ihnen womöglich ähnlich, wie es Zenons Zeitgenossen mit dessen Paradoxien gegangen sein mag. Zenon jedenfalls war ein gewitzter Philosoph und auch ein tapferer Mann. Über ihn wird berichtet, er sei ergriffen worden, als er den in seiner Heimat herrschenden Tyrannen stürzen wollte. Er wurde verhört. Man wollte ihm die Namen der Mitverschwörer entlocken und welche Waffen sie besäßen. Zenon nannte, so wird berichtet, die Namen aller Freunde des Tyrannen, weil er ihn isolieren wollte. Dann sagte er, er habe ihm noch etwas über einige ins Ohr zu flüstern, und biss ihn und ließ ihn nicht eher los, bis er erstochen wurde. Das ist imponierend. Zenon war klar, dass er aus dieser Situation nicht lebend herauskommen würde. Er nutzte sie, um dem Tyrannen das Gift des Misstrauens einzuträufeln und ihm das Ohr abzubeißen. Sage noch einer, Theorie hätte nichts mit der Praxis zu tun. Eine nüchterne Analyse einer Krisensituation, gepaart mit der Befähigung zu kritischem Denken, unterfüttert mit philosophischen Haltungen, lässt den Philosophen noch zur Praxis, also zum gestaltenden Handeln kommen, wenn andere vor Angst nicht mehr aus noch einwüssten. Sie, werte Hörer, sollten einmal etwas von Empedokles gehört haben, über den Wilhelm Capelle sagte, dieser Empedokles ist eine der merkwürdigsten Gestalten der griechischen Kulturgeschichte überhaupt. Capelle begründet seine Einschätzung damit, dass Empedokles einerseits als Physiker und Naturforscher zu auch aus heutiger Sicht erstaunlichen Entdeckungen gekommen sei, andererseits in Erscheinung trat als enthusiastischer Mystiker, der im Ton des Propheten und Sühnepriesters zur Umkehr von ruchlosem Treiben aufgerufen habe. Er kam aus der griechischen Stadt Agragas, dem heutigen Agrigent auf Sizilien. Er schrieb ebenfalls ein Gedicht über die Natur, Peri Physios, und er wirkte ebenfalls als Arzt. Ärzte waren damals wohl umfassend gebildet und eben auch in Philosophie bewandert. Die Zeiten ändern sich wohl doch. Den Begriff Arzt können wir auch mit dem mystischer klingenden Begriff Heiler ersetzen. Und Empedokles war als Heiler so erfolgreich, dass er von Zeitgenossen verehrt wurde wie ein Gott, gleichsam wie ein Heiland. In der sizilischen Stadt Selinunt soll er die Malaria besiegt haben. Als er später wieder einmal die Stadt besuchte, wurde er dort wie ein Gott verehrt. Bevor wir milde über diese alten Zeiten lächeln, ist das heute so viel anders? Werden heutzutage nicht von manchen Ärzte als Halbgötter in Weiß angesehen? Empedokles schloss im 5. Jahrhundert vor Christus philosophisch an Parmenides an und ließ sich auch von den Pythagoreern inspirieren. Das ist für unsere übergeordnete Perspektive auf die Philosophie als Schule der Kritik interessant, gewann Empedokles doch in einer kritischen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Vorläufern einen neuen Ansatz. Er versuchte also, ältere Theorien weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wie Parmenides hielt er an der Einheit und Unveränderlichkeit des Seins fest. Schaffte es aber, diese Leitidee zu versöhnen mit dem, was wir augenscheinlich wahrnehmen können, nämlich dass es Veränderungen gibt. Empedokles entwickelte dazu eine Vier-Elemente-Lehre über Wasser, Erde, Luft und Feuer als die Grundstoffe, aus denen sich alles zusammensetze. Dadurch, dass sie sich immer wieder neu und in unterschiedlichen Verhältnissen mischen, entsteht die Vielfalt des Seienden. Angetrieben wird dieses Sich-Vermischen der vier Elemente durch die zwei gegenpoligen Kräfte Liebe und Hass, Philia und Naixos. Die Kräfte werden auch mit Liebe und Streit übersetzt. Diese Elementarkräfte bestimmen den Rhythmus von Werden und Vergehen alles Seienden. Die Einheit des Seins liegt also in diesem Groove oder, wenn Sie diese Metapher bevorzugen wollen, in einer bipolaren Störung. Empedokles Vier-Elemente-Lehre hat über zwei Jahrtausende hinweg Wirkung entfaltet. Schon deshalb sollten Sie, werte Hörer, einmal etwas über Empedokles gehört haben. Das ist hiermit geschehen. Und vielleicht grooven Sie sich mit einer vertiefenden Lektüre in sein Denken ein. Der Groove dieser Vorlesung treibt mich weiter zu noch einer Position in der Vorsokratik, die in dieser Folge nicht unerwähnt bleiben darf. Diese Theorie wurde entwickelt von Leukipp im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und ausgebaut von seinem Schüler Demokrit, der etwa von 460 bis 370 vor Christus gelebt hat. Diese Theorie hat 2500 Jahre überlebt und ist nicht klein zu kriegen, auch wenn man ihren Wortsinn seit dem 20. Jahrhundert konterkariert und Kerne spaltet. Die Rede ist von der von Leukipp aufgebrachten Idee, dass sich alles aus Atomos, aus Atomen, aus unteilbaren Teilchen zusammensetze. Leukipp ist in einer Ihnen, verehrte Hörer, inzwischen wohlbekannten Stadt an der kleinasiatischen Küste aufgewachsen in Milet, von dort aber, dem alten Motto Go West folgend, nach Unteritalien ausgewandert. Die vorsokratischen Philosophen waren, das ist uns nicht verborgen geblieben, ein reiselustiges Völkchen. Auf sie dürfte der Spruch »Reisen bildet« durchaus zutreffen. Leukipp wurde Zenons Schüler. Im gereiften Alter sei er nach Thrakien weitergezogen und habe in Abdera eine eigene Schule gegründet. Falls Sie sich nun fragten, wann Sie das gereifte Alter erreichen, das soll generell ein individuell eher flexibler Prozess mit geringer Vorhersagewahrscheinlichkeit sein. Über Parmenides sagte ich, er sei als Monist anzusehen, also als Denker, der von einem Grundprinzip für die Existenz des Seins und der Wirklichkeit ausgeht. Für Leukipp trifft das noch viel mehr zu. Er sieht in unteilbaren Urteilchen die Bausteine des Seins. Leukipps Lehrmeister Zenon hatte eine unendliche Teilbarkeit gleichsam als Idee, als Gedanke, mathematisch diskutiert. Leukipp geht die Frage nicht mathematisch, sondern physikalisch an und kommt zu dem Schluss, irgendwann sei Schluss mit dem Zerteilen, da gehe es nicht mehr kleiner und nicht mehr weiter, da bleibe etwas übrig, das nicht weiter geteilt werden könne. Diese Atome lassen sich ihrer Gestalt, ihrer Lage und ihrer Anordnung nach unterscheiden. Die Vielfalt des Seienden erkläre sich aus der Vielfalt der Anordnungen, zu denen die Atome sich zusammenfinden in der Leere, die sie umgibt. Die Atome sind in ewiger Bewegung, was die Veränderung den Wandel der Wirklichkeit erklärt. Die Atome ordnen sich zum Seienden an, das vom Nichtseienden, der Leere, umgeben wird. Leukipp und Demokrit werden die Atomisten genannt. Ihr Modell bauen sie im Detail konsequent aus. Alles lasse sich als atomarer Prozess verstehen. Auch Seele und Vernunft des Menschen entstünden aus dem Wechselspiel zwischen der Anordnung der Atome und der Leere. Dass diese Theorie übermächtige Auswirkungen hatte und die Physik bis in unsere Tage hinein diese Theorie weiterentwickelt hat, muss wohl kaum noch erwähnt werden. Ein philosophisch nicht zu unterschätzender Nebeneffekt dieser Atomtheorie ist, und das sei ausdrücklich erwähnt, dass dem Nichtseienden in dieser Theorie eine konstitutive Funktion für das Seiende zukommt. Kein Sein ohne Nichts. Eine spezielle Gruppe in der Vorsokratik, die Sophisten, habe ich noch nicht behandelt, das soll gesondert ein andermal erfolgen. Ziehen wir einmal bis hierhin Bilanz. Wir haben verschiedene Erklärungsansätze für die Arche und können sie grob einteilen in zwei Gruppen. Da gibt es Materialisten wie Thales oder Anaximenes, die Wasser oder Luft als Urstoff ansehen, also auf die Elemente zurückgehen und somit auf Materie. Ihre Rückschlüsse ziehen sie aus Beobachtung und Erfahrung. Sie gründen also ihre Theorie auf Empirie, in bescheidenerem Ausmaß, als wir das heute betreiben, aber sie markieren den Anfang einer theoretischen Entwicklung, die bis heute anhält. Und zu den Materialisten können wir auch die zuletzt vorgestellten Atomisten zählen. Sodann gibt es die Immaterialisten wie Anaximander, Anaxagoras, Pythagoras, die eine spekulative Idee heranziehen, sie als erstes Prinzip ansehen und das Apeiron, also das Unendliche, oder die Zahl, die Eins, oder Nous, den Geist, in allem walten sehen. Wir finden auch Mischungen aus diesen Ansätzen. Empedokles beispielsweise entwickelt eine Vier-Elemente-Lehre, ist also damit ein Materialist, erklärt aber die Wechselwirkungen zwischen den Elementen mit dem Einfluss einer immateriellen Polarität zwischen Liebe und Streit. Womöglich würden ihn modernere Materialisten ganz auf ihre Seite ziehen wollen, indem sie sagten, was Empedokles mit Liebe und Streit bezeichnet hat, seien Anziehungs- und Abstoßungskräfte, die materiell erklärt werden könnten. Falls sie der Ansicht wären, die Fragen nach der Arche, dem Urprinzip, der ersten Ursache von allem, die Frage nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, all das seien im Grundsatz falsche oder unnötige Fragen, sie werfe heute niemand mehr ernstlich auf, dann bedenken Sie bitte, dass wir von einem Urknall als der ersten Ursache des Universums ausgehen und hoffen, dass die theoretische Physik eine Kraft finden könnte, auf die alles zurückzuführen wäre. Womöglich haben die Materialisten derzeit das Oberwasser. Das war allerdings nicht immer in der Ideengeschichte der Fall. In seinem posthum erschienenen Buch »Die Welt des Parmenides, der Ursprung des europäischen Denkens« unternimmt Karl Popper, wie er im Vorwort festhält, den Versuch, die Größe und Bedeutung der frühgriechischen Philosophen darzulegen, denen Europa seine Naturwissenschaft und seinen Humanismus verdankt. Ja, so darf das mit Fug und Recht gesehen werden. Die Größe und Bedeutung der frühgriechischen Philosophen ist enorm. Und sie scheint dafür leider enorm unbekannt zu sein. Heute wissen wohl eher nur Spezialisten um diese Bedeutung. Wie viel wir uns entgehen lassen, wenn wir so tun, als beginne alles erst mit unserer Zeit oder erst mit der Epoche der Aufklärung oder erst mit dem Aufkommen der westlichen Demokratien oder erst mit der Industrialisierung oder erst mit dem Internet. Wie wollen wir diese jüngeren Phänomene begreifen, wenn wir ihre Wurzeln nicht kennen? Was können wir aus all dem schließen für unsere Idee, dass Kritik der Motor des Abendlandes ist, sein originärer Wert und seine Methode? Methoden der Kritik wurden von den Naturphilosophen angewandt, aber nicht zum Untersuchungsgegenstand ihres Denkens selbst gemacht, zumindest nicht zum Kern ihrer Untersuchung. Gleichwohl ist zu konstatieren, all diese Vorsokratiker setzten sich kritisch mit den Ideen ihrer Vorgänger und Zeitgenossen auseinander, übernahmen die eine von deren Vorstellungen und verwarfen die andere. Hierin ist bereits angelegt, was Philosophie und Wissenschaft bis heute ausmacht, das Prozesshafte. Man bildet Theorien aus, prüft sie, überarbeitet sie, in der Hoffnung, damit einen Beitrag zum Fortschritt des Wissens zu leisten. Wie hat es Karl Popper in seinem Buch über Parmenides so treffend formuliert? Eine Theorie war entstanden. Und eine Theorie, sogar eine absurde Theorie, ist immer besser als keine. Das ist die einzige Heuristik, also der einzige Weg, methodisch zu Neuem zu kommen, das ist die einzige Heuristik. Erfinde eine Theorie. Sie wird schlecht sein, aber du kannst sie durch unablässige Kritik verändern. Sie hörten das dritte Kapitel »Die Wahnvorstellungen der Sterblichen« von »Und noch mehr Vorsokratik, elementar und sophistisch«, der vierten Folge der Vorlesung »Philosophie, eine Einführung«, gehalten von Volker Friedrich. Produziert wurde dieser Podcast im heimischen Studio des Verfassers. Bei ihm liegen alle Rechte.